بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وفركنا على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أبدله من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين هذه الشحنة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووي للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب المشاكل فتذوقتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
أنصوف بيت الله سبحان ذلك من الأبانا den barmherzigen, den Herrscher im jüngsten Tag und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Erläuterung der Hadith-Sammlung von Imam Nawawi, den 40 Hadithen von Imam Nawawi. So sind wir angekommen bei unserem 22. Vortrag, und zu Anfang dieser Vortragsreihe begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وكما تعودنا قبل البداء في حديث اللقاء، نسمع من يذكر بحديث الدرس الماضي، حديث الحادي والعشرين، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو في سياق عبد الله، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الأرمنية. ثمان.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, den Hadith der letzte Woche wiederholen, einmal auf arabischer Sprache und einmal das Ganze auf deutscher Sprache, und zwar war dies Hadith Nummer 21 von dieser Hadith-Sammlung. Einmal auf Arabisch, einmal auf Deutsch.
Arabisch? Okay.
An Abi Amr im Waqil, Abi Amr al-Sufyan, Abi Amr al-Abdillahi, قال, أرمي الله عنه, قال, قلت يا رسول الله, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
أحسنت. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب دويتش بس برهان. أوكي.
من أبو عمر ابن أبو عمر جنا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. أذنت أوزنت الله sagt meine Sache bei dem Islam, dass ich von niemand anderem außer dir erfragen kann. Er sagte, sprich, glaube an Allah und steh dazu.
Ich glaube an Allah.
Ich glaube an Allah.
Berichtet. Dann wäre berichtet, weil ich ein bisschen.
Barak, glaube ich. Al-An ma'a al-Hadith. Al-Thani wa al-Ashrin. An-Ali Abdillah. جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ ولا نعم. رواه مسلم.
الحديث صوت ثالث إن شاء الله حديث نمار 22 إن حديث زمن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما berichtete, dass ein Mann den gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte, den Ramadan faste, das Erlaubte als Erlaubtes behandle und das Verbotene als Verboten und dem nichts weiteres hinzufüge, siehst du mich dann ins Paradies eintreten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja. Dies überliefert bei Muslim den Hadith ein weiteres Mal. Aber Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu berichtete, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte, den Ramadan faste, das Erlaubte als Erlaubtes behandle und das Verbotene als Verboten und dem nichts hinzufüge, siehst du mich dann ins Paradies eintreten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja, dies berichtet bei Muslim.
بين هذه كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظه وبيان غريب الحديث ثم نقف مع بعض الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نقف مع بعض القواعد المستنبطة من الحديث. سنبدأ بالوقفة الأولى مع غريب الحديث أو ألفاظ الحديث في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي أن رجلا هذا الرجل جاء اسمه في رواية أخرى واسمه النعمان ابن قوقل اسمه النعمان ابن قوقل قاف واو قاف لام إذن أن رجلا إلى من الرجل النعمان ابن قوقل وفي قول النعمان للنبي عليه الصلاة والتسليم أرأيت إذا صليت المكتوبات إيه معنى المكتوبات أي المفروضات المكتوبات يعني المفروضات فلفظة كتب أو مكتوب تيجي في القرآن والسنة بمعنى الفرض أو الواجب كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب يعني فرض كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي فرض وأمر بأمر إذن المكتوبات بمعنى المفروضات وفي قوم النعمان أيضا وأحللت الحلال إيه معنى أحللت الحلال أي اعتقدت حل ما أحل الشرع اعتقدت حل ما أحل الشرع يبقى الحلال أنا معتقد أنه حل طيب وفي قولي أيضا حرمت الحرام أي اعتقدت حرمة ما حرمه الشرع فده المؤمن ما أحله الله أحلى الناس وما أحله النبي أحلى الناس ما حرمه الله حرم الناس وما حرمه النبي حرم الناس يبقى عندنا اعتقاد أن ما أحله الشر هو الحلال وأن ما حرمه الشر هو الحرام هذا عن الوقفة الأولى.
Und wie wir schon zur Angewohnheit gemacht haben, verschiedene Angelegenheiten bezüglich dieses Hadithes zu erläutern, so kommen wir direkt zur ersten Angelegenheit und so ist dies die sprachlichen Erläuterungen aus diesem Hadith. Wie auch schon mehrmals erwähnt, es gibt vielleicht im Arabischen Dinge, die vielleicht schwer zu verstehen erscheinen, aber die deutsche Übersetzung, Alhamdulillah, ist in vielen Fällen leider ganz gut. Es wird gesagt in diesem Hadith, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass dieser Mann An-Nu'man ibn Qawqad ist. Dieser Mann, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und diese Angelegenheit gefragt hat, ist An-Nu'man ibn Qawqad. Was meint er damit, als er sagte, und wenn ich die vorgeschriebenen Gebete bete? Dieses Wort vorgeschrieben ist ein Synonym dafür, für das Verpflichtete, das Pflichtgebet. Wie wir sehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah sagt, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist. Dieses Vorgeschrieben nehmen wir als verpflichtet. Verpflichtet ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch verpflichtet wurde. Also meint er damit die Pflichtgebete. Und das Halal als Halal behandle, ist genauso wie es übersetzt wurde, dass ich das als Halal sehe, was die islamische Gesetzgebung als Halal sieht, und dass ich das für Haram sehe, was die islamische Gesetzgebung als Haram sieht. Und dies ist der Zustand des Gläubigen, dass er sich an die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala hält.
ننتقل الآن لبيان بعض الفوائد وقبل أن نشرع في بيان بعض الفوائد المستخرجة وننبه في كثير من الروايات مثلا كرواية حديث اللقاء عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنه من هو جابر رضي الله عنه لماذا يقال في بعض الرواة رضي الله عنه المقصد هو أبوه لأن عبد الله والد جابر أيضا صحابي فعندما يكون الصحابي أبوه صحابي فنقول رضي الله عنهما نقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واضح يبقى إذن رضي الله عنهما المقصود من جابر وعبد الله والد جابر لأنه كان صحابيا رضي الله عنه وارضاه ونال الشهادة في سبيل الله وهو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر إن الله جل جلاله كلم والدك كفاحا وقال ماذا تتمنى يا عبد الله قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك أو تكون لمئة نفس تخرج جميعها في سبيلك رب العالمين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذه فائدة تعلمها من خلال رواية بعض الأحاديث عندما يذكر الصحابة رضي الله عنهما أي يقصد هو وأبوه فأبوه الصحابي.
Wir kommen nun zu den Vorzügen, die zu entnehmen sind aus diesem Hadith. Und bevor wir damit weitermachen, nur ein kleiner Hinweis vom Sheikh, was viele von euch auch mit Sicherheit wissen. Wenn wir einen Hadith lesen, radiallahu anhuma, ja, und dieses anhuma ist nicht für eine Person, obwohl wir eigentlich nur über Jabir reden, aber wenn du einen Hadith liest, beispielsweise Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, so ist damit er und sein Vater gemeint. Denn Abdullah ist sein Vater Jabir ibn Jabir, der Sohn von Abdullah. So ist Jabir ein Gefährte gewesen und Abdullah ist ebenfalls ein Gefährte gewesen. Deswegen sagen wir dann, radiallahu anhuma. Yani, Allahs Wohlgefallen sei auf ihnen beide sozusagen. Okay? Und dies ist, denke ich, eine Angelegenheit, die bei vielen schon angekommen ist. Ebenfalls bei verschiedenen anderen Gefährten sehen wir dies, wenn der Vater ebenfalls, oder beispielsweise bei Umar, bei seinem Sohn, so sagen wir auch ebenfalls, radiallahu anhuma. Und damit ist er und sein Vater gemeint, wenn beide zu den Gefährten gehörten. Zu Jabir ibn Abdullah, yani wird gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Jabir gesagt hat, yani dass Allah subhanahu wa ta'ala yani zufrieden mit seinem Vater ist und was er wohl verlangt. Und so hat Ibn Abdullah gesagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, yani nachdem dieser das Märtyrer, den Tod, den Shahada, den Märtyrer-Tod erlangt hat, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich wünschte mir, dass ich zurückkehren würde und nochmal im Schlachtfeld in deinem Angesicht sozusagen kämpfe, auch wenn ich 100 Seelen hätte und eine nach der anderen würde heraustreten auf deinem, yani fi sabilillah, auf deinem Weg sozusagen, dass ich immer und immer wieder sterbe auf deinem Weg. Dies nur kurz zu Abdullah, der Vater von Jabir, weswegen wir sagen, Jabir ibn Abdullah.
فائدة الأولى تستخرج من هذا الحديث أن الحديث دليل على أن من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كافيا لدخول الجنة. من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كافيا لدخول الجنة. لأن أهل الإيمان وأهل الإسلام ينقسمون إلى أقسام، هناك السابق بالخيرات وهناك المقتصد وهناك الظالم لنفسه. السابق بالخيرات هذا الذي أدى الفرائض واجتهد في النوافل وأعمال البر وكانت له همة عالية في طاعة الله رب العالمين، هذا فعل المنافع. في المقتصد هو صاحبنا في هذا الحديث الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمة وأيضا من الفائزين، وهناك الظالم لنفسه أي لشيء من التقصير. إذن الحديث دليل على أن من أتى الواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كفيل لدخول الجنة، ولكن كيف يأتي بالواجبات؟ يعني القضية يقول لك بس خلاص نترك السنة المندوبات والنوافل خلينا على الفرض. طيب وهل فرضك أنت يا عبد الله تضمن أن تحققه؟ هذه القضية. ومعلوم أن النافلة تخبر العجز والنقص في الفرض. طب النعمان ابن كوكب صحابي يعرف يعني أدي الفرض، لذلك في حديث آخر النبي قال يا أصحابي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، أي هذا الفاسق، فلينظر إلى هذا الرجل.
مش نفس الشخص.
نعم
مش نفس الشخص،
لا في نفس الرواية أو في رواية أخرى.
يعني النعمان ابن كوكب.
نعم ابن كوكب. وفي رواية ثانية قال له ماذا فرض الله عليه؟ قال له خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع وعدد الفرائض. ماشي كده؟ ربما يكون نفس السائل أو سائل آخر لكن في نفس المقام وفي نفس موضوعنا اللي هو المقتصد. فالنبي قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. في رواية أخرى قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، اللي هيأدي الواجبات دي بصدق خلاص دخل الجنة. عشان كده اوعى انت تضطر بس خلاص يبقى انا على الفرض وخلاص شكرا. طيب هل فرضك انت يعني هيكون فرض ولا لا؟ هي دي القضية. عشان كده مهم جدا ان تكون انت المستغفرين انت تصدر. اذا الحديث اللي بين ايدينا دليل على ان من اتى بالواجبات بس ياتي بالواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كافيا لدخول الجنه.
Wir kommen zum ersten Vorzug, der zu entnehmen ist aus diesem Hadith. Und zwar ist der Vorzug, dass dieser Hadith, den wir erwähnt haben, der Beweis dafür ist, dass derjenige, der mit den Pflichten kommt, yani der die Pflichten einhört, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, und die Verbote meidet, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, dass dies ein Grund dafür ist, dass er ins Paradies eintritt. Und derjenige, der damit kommt, erhält die Pflichten ein, die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegte, praktiziert er. Und die Verbote, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegte, gesetzt hat, meidet er, indem er sich daran hält. So ist dies ein Beweis dafür, dass dieser ins Paradies eintreten wird. Denn wie wir wissen, liebe Geschwister, es gibt eine Person, die ja nicht viel tut und auch viel freiwillig tut, und er kommt mit viel guten Taten und mit viel Khair. Dieser ist dann um Rangstufen dann wahrscheinlich höher. Aber derjenige, der mit dem Mindesten kommt, und das ist das, was wir hier erwähnen in diesem Hadith, dass er die Pflichten einhält und die Verbote meidet, ja, und diesen nichts hinzufügt, dass das mindestens, yani dass das das Mindeste ist, um ins Paradies einzutreten. Und er wird ins Paradies eintreten, wenn er dies so einhält. Yani nur dafür, dass wir das richtige Verständnis haben. Wer damit kommt, ist ein Grund dafür, ins Paradies einzutreten. Und der andere, der yani mit mehr kommt als dem, und er betet freiwillig und er fastet freiwillig und er macht dies und er macht das, dieser wird auch ins Paradies eintreten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies so von ihm annimmt und ihm diesen Eintritt gewährt. Allerdings wird er dann in Stufen höher sein als die Person, die mit dem Mindesten ankommt, was es zu erfüllen gibt. Die Frage, die man sich hier stellen sollte, weil viele, die vielleicht dies jetzt gerade hören, denken sich, okay, es reicht aus, wenn ich meine 50 Gebete mache und ich faste und ich mache die Pilgerfahrt und ich mache dies und mache das und füge die nichts hinzu. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie wir heute diese Pflichten praktizieren und wie wir uns an die Verbote und Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhalten. Denn der Sahabi zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das waren Männer, die eine gewusst haben, wie sie die Pflicht zu praktizieren haben. Und gewusst haben, wie sie sich vom Haram yani fernhalten. Yani wenn jemand von früher yani von ihnen gesagt hat, ich halte meine Pflichten ein und ich meide die Verbote, dann ist dies anders, als wenn vielleicht heutzutage einer von uns sagt, ich mache die Verbote, ich meide die Verbote und ich halte mich an die Pflichten. Aufgrund dessen, weil sie gewusst haben, wie gewaltig diese Sache ist, wie sie dies zu praktizieren haben. Deswegen, weil wir keine Garantie dafür haben, ob wir die Pflicht so praktizieren, wie wir es wirklich sollen und müssen, und ob wir uns vom Verbotenen wirklich so entfernen, wie wir uns eigentlich entfernen sollten vom Verboten, weil wir nicht die Garantie haben, weil du fällst ja nicht in Situationen, wo du von der Pflicht vielleicht was weglässt und du fällst mal in das Verbotene und ja nicht, unsere Gottesfurcht ist ja nicht keineswegs zu vergleichen mit denen, die die Sahaba radiallahu alaihim hatten. Deswegen sagt jeder Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist dies ausreichend für ihn, weil sie gewusst haben, wie sie dies zu praktizieren haben. Aber in unserem Zustand haben wir keine Garantie dafür, weil jeder von uns ist ein Sündiger und er hält sich oft nicht an das, wie man sich eigentlich halten sollte. Deswegen ist es hier sehr, sehr erwünscht, auch freiwillige, viele freiwillige Taten zu praktizieren, mit der Hoffnung dafür, dass sie dann die Lücken füllen werden, die bei den Pflichtgebeten und beim Pflichtfasten und ähnliches aufkommen. Deswegen sollte der Muslim sich nicht zu sicher fühlen, ich praktiziere jetzt meine Pflicht und ich mache das und mache das und ich werde jetzt ins Paradies eintreten, sollte nie sicher sein, denn niemand gibt ihm die Garantie dafür. In dieser Überlieferung sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen sagt, dass er ins Paradies eintreten wird. Und einer anderen Überlieferung kommt auch jemand, ein Sahabi zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm, gesagt Allah, wenn ich das mache, was hat mir Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt, die 5 Pflichtgebete, wenn ich das mache, okay, was hat er mir auferlegt, das Fasten, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wenn ich das mache, werde ich ins Paradies eintreten, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er wahrhaftig in seiner Aussage ist, wird er wahrlich ins Paradies eintreten, so für den Zustand der Sahaba radhiyallahu alaihim und wie vorhin erwähnt und nochmal erwähnt, weil sie gewusst haben, wie man die Pflicht zu praktizieren hat und weil sie gewusst haben, wie man die Verbote meiden soll.
أن الحديث دليل على عظم التمسك بالفرائض وأنها أول ما يهتم به العبد. بيان عظم التمسك بالفرائض أنه للأسف البعض قد ينشغل ببعض النوافل فتؤدي إلى ترك الفريضة، ومعلوم أن الله جل جلاله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، ولذلك مثلا المشي حوائج المسلمين فرض وواجب، فيقدم على النوافل من قيام الليل أو اعتكاف أو كذا، وهذا ما بيانه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان معتكفا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت تعرف قيمة الاعتكاف في مسجد النبي فرض الأجور، بينما هو في معتكفه رأى رجلا في المسجد حزينا فسأله ما لي أراك حزينا؟ قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل فداد ولم أجد ما أسد. قال سآتي معك إلى الدائن أكلمه أن يمهلك، أنا هاجي معك نروح لصاحب المال نقول له يديك فترة زمنية أخرى حتى تتمكن من السد. فتعجب رجل وقال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ يعني كيف تترك الاعتكاف؟ قال يا أخي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي بيعلمنا أن الاعتكاف سنة، المشي في حاجة المسلم فريضة واجبة حق من حقوق المسلم عليك، فالنافلة تقدم على الواجب أبدا، أخرج من النافلة وأدي الواجب اللي عليك. وخرج معه وترك الاعتكاف وذهب إلى الدائن فترك بابه، قال ما يطالب؟ قال ابن عباس، قال أهلا عمر حمد بن عم رسول الله وفتح له قال جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسبب. قال والله لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4,000 درهما مكافأة على أن كان سببا في مجيئك إلى بيتنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله. ثم عاد إلى المعركة. الشاهد أن إياك أن تقدم نافلة على فرض. الأول الفرض وبعد كده النوافل. بعض الشباب في بداية الاستقامة ينشغل بالنوافل كتير قوي، وده مطلوب، لكن بشرط ألا تشغلك عن الفرض. فيقول لك مثلا أقيم الليل، يقعد قيام الليل طول الليل يقيم، ويجي قبل الفجر ربع ساعة ينام، فما يصليش الفجر وهو الفرض. نقول لا، انت كنت تنام الليل كله بس تصحى ايه تصلي الفجر، انه فرض. فما تشغلكش نافلة عن فريضة. بعضهم برضه ينشغل ممكن مثلا بسنن معينة ويترك تكبيرة الإحرام مثلا. يقول لا انشغل يا عبد الله، لازم يكون عندك يا مثلا دخلت المسجد متأخر شوية قبل الإقامة، شعرت ما يقوم الصلاة، ما تجيش تنشغل بنافلة وتترك تكبيرة الإحرام خلف الإمام وتترك الفريضة بآخر. يقول لك لا لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كنت شرعت فيها وخلصت أول ركعة فتجوز. ماشي كده؟ وهكذا المسلم عنده إدراك ووعي وفهم. عشان كده الحديث البخاري من رواية أبي هريرة كلهم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حاجة طيبة، أول حاجة طيبة دي أحب شيء لله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوم حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قدم الفضل الأول، فمن علامة فكر الرجل أن يقدم الواجبات والفروض على النوافل السنة، مش يهتم بالنافلة أكثر من الفرض. هذا نقص في العلم فينبغي أن يفطن بذلك. فبعضهم قد ينشغل ببعض الأمور ويترك الفرائض ويترك الواجبات. يقول انتبه، فإن التمسك بالفرض أعظم وأجل، وليس معنى هذا التهاون في النوافل، ولكن اسم فقه الأولويات. إن الله يقبل النافلة ما لم تؤدى فريضة.
Den zweiten Vorzug, den wir entnehmen aus diesem Hadith, ist der gewaltige Stellenwert für die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Denn man sollte wissen, und vor allem wenn man neu anfängt, die Religion zu praktizieren, dass man wissen sollte, wie man heranzugehen hat, wie man die Sache handhabt, indem man zuerst seine Pflichten praktiziert und danach zu seinen freiwilligen Taten kommt. Es wird überliefert, dass Ibn Abbas in der Prophetenmoschee saß und Ihtikaf gemacht hat, indem er sich zurückgezogen hat in die Moschee. Und in der Moschee war er ein sehr trauriger Mann. Und er ging zu ihm hin und hat ihn gefragt: Was ist mit dir los? Ich sehe dich, dass du sehr traurig bist. Und so hat dieser gesagt: Ich habe einen Kredit oder ich habe mir Geld geliehen von einer Person und bin jetzt nicht in der Lage, dich zurückzuzahlen. Und so hat Ibn Abbas ihm gesagt: Lass uns zusammen zu diesem Mann hingehen. Und dann hat er ihm gesagt: Du bist hier und du möchtest deine I'tikaf verlassen, um mit mir zu dieser Angelegenheit zu gehen. Und dann hat dieser gesagt: Ich höre den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, dass du die Angelegenheit deines Bruders klärst oder ihm dabei hilfst, ist besser für dich als einen Monat I'tikaf in dieser Moschee zu machen. Und damit ist die Prophetenmoschee gemeint. Das heißt, liebe Geschwister, dieses Fiqh al-Awlawiyat, man sollte die Rangstufe kennen von den Pflichten sozusagen. Also sogenannte Vorzüglichkeitsgesetz. Man sollte wissen, was vorzüglicher ist, und das zuerst praktizieren. Es ist verpflichtet für dich, die Angelegenheit deines Bruders, ihm zu helfen dabei, diese zu klären und ihm abzuhelfen. Und diese Etikette ist eine freiwillige Tat. Und wir sehen viele Muslime, vor allem Jugendliche, wenn sie neu anfangen zu praktizieren, dass sie dieses Wissen in dieser Angelegenheit ja nicht haben. Er fängt an, sich sehr viel mit den freiwilligen Taten zu beschäftigen, aber er vergisst damit seine Pflichttaten. Beispielsweise, er macht den Amulet und kurz vor Fajr schläft er ein und dann verschläft er das Gebet. So sagen wir, es ist besser für ihn, wenn er gar kein Qiyamulayl gebetet hätte, aber er wäre zu Fajr Gebet sozusagen aufgestanden. Das heißt, man sollte diese Randstufen kennen, was zuerst kommt, was das Wichtigste ist, was danach kommt. Jedenfalls sind sie dann hingegangen zu dieser Person und Ibn Abbas und der andere Gefährte mit Ramadan Arehim sind dann zu diesem Mann hingegangen und er hat an der Tür geklopft und hat er gesagt, wer ist dran? Und hat er gesagt, Ibn Abbas. Und hat er die Tür eröffnet und war sehr erfreut darüber, dass er so einen Besuch hat. Und hat er gesagt, ich bin gekommen, dass du die Frist verlängerst für meinen Bruder, bis er dir deine Angelegenheit an ihn zurückzahlt. Und so hat er gesagt, weil er ein Grund dafür war, dass Ibn Abbas, der nicht zu mir nach Hause gekommen ist, sehe ich von allem ab, was ich ihm gegeben habe. Weil er dies ja nicht zu schätzen gewusst hat, wer da bei ihm vor der Haustür steht. Ebenfalls die Geschichte sehen wir in einem anderen Hadith, der überliefert wird bei Al-Bukhari, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Hadith Qudsi, wer sich einen mir nahestehenden zum Feind nimmt, dem erkläre ich den Krieg. Und mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem als dem, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Und er nähert sich mir weiter mit freiwilliger Frömmigkeit, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Auge, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er greift, bis zum Ende des Hadithes. Das, was wir entnehmen aber aus diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Anfang, wer sich an mir nachsteht und zum Feind mit dem habe ich den Krieg erklärt. Aber dann sagt er, und mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem als dem, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Und das Erste, was du einhalten solltest, sind die Pflichten, die dir Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Und was erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala dann? Und er nähert sich mir weiter mit freiwilliger Frömmigkeit. Aber die Rangstufe ist, dass du zuerst die Pflicht praktizierst und danach diese freiwillige Frömmigkeit, diese sogenannte Nawafil, diese freiwilligen Taten zu vollziehen. Deswegen, dass jeder Jugendliche und jeder Neupraktizierende und jeder Praktizierende und schon lange Praktizierende diese Angelegenheit innehat, dass er wissen sollte, wie die Angelegenheit zu stufen sind. Diese sogenannte Fette der Aulawiyyah, davon wissen sollte, was an erster Stelle kommt und was dann kommt und was dann kommt und was dann kommt und was dann kommt, dass du diese Wichtigkeit kennst. Und das sehen wir hier am besten im Beispiel von Ibn Abbas oder Gaddaf Anhuma, dass dieser seine Ertikaf in der Prophetenmoschee verlassen hat, um die Angelegenheit seines Bruders zu klären und ihm dabei zu helfen, weil er gewusst hat, dass sie in diesem Moment einen höheren Stellenwert hat als sein Ertikaf in der Prophetenmoschee. Und ebenfalls wird gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt keine freiwillige Tat an, wenn nicht die Pflicht praktiziert wird. So viel zu dieser Angelegenheit.
الفائدة الثالثة التي استخرج من هذا الحديث أن الحلال ما أحله الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحرام ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا جاء في القرآن قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إذن الحلال من حمد الله بكتابه أو على لسان رسوله والحرام ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخضع هذا لأهواء الناس أبدا.
Den dritten Vorzug, den wir sehen aus diesem Hadith, dass man wissen sollte, dass Halal oder das Erlaubte ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch offenbart hat und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorkommt. Und das Harame ist das, was ebenfalls im Buch Allah subhanahu wa ta'ala vorkommt und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert wird, ohne dass der was dazu sagt oder der sagt, das ist Halal oder der ist Haram, sondern dass es fest vorgeschrieben ist, das ist der halale Weg und das ist der harame Weg.
الفائدة الرابعة التي تستخرج من هذا الحديث أن الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طريق الجنة كانوا يسألون عن الأعمال التي تقربهم إلى الله وتوصلهم إلى الجنة كان من حرصهم وهذا أيضا دليل على أن المؤمن يعبد الله جل جلاله بين الرجاء والخوف ولذا قال تعالى مبينا صفات أهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، لأن المؤمن يعبد ربه جل جلاله طمعا في ثوابه وفي جنته وخوفا من عقابه وناره، ويحرص كل صغر على أن يصل إلى جنة الله رب العالمين وأن يتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. ولذا أعجبتني رسالة ذكرتها لكم من قبل، أرسلها لي والدي عبر الواتساب أو الفايبر، هذا رسالة مصورة فيها طريق الأصبان على السيارات، واقف رجل بالسايبت عن مرور بنظم السرعة ورادار عشان سمونت بليتسا اللي يزود السرعة. مكتوب فيها جميع الطرق في الدنيا مراقبة فيها السرعة إلا طريق الله عز وجل. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ثم قال فأسرع ما شئت في طريق الله فإن منتهاه الجنة. طريق لا يوجد سرعة مراقبة، بل أنت مطالب بالإسراع في طريق الجنة، طريق الله عز وجل. إذن الصحابة كانوا أشد حرصا على الجنة وطلبها، فعلينا أن نقتدي بهم ونتأسى فنحرص على ما يوصلنا إلى جنة الله رب العالمين.
Wir kommen zum vierten Punkt, zu dem Thema aus diesem Gebiet. Und zwar ist dieser Preis dafür, wie beschrieben, die Sahaba waren, den Weg des Paradieses zu kennen. Weil wir sehen hier die Überlieferung, dass er ihn fragt, ja, siehst du mich sozusagen im Paradies oder werde ich ins Paradies eingehen, wenn ich das und das einhalte? Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das bejaht. Das heißt, sie waren bestrebt darin, den Weg zu kennen, wie man auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies gelangt. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet mit der Furcht und der Hoffnung, weil wie ihr wisst, der Diener sollte seinen Herrn anbeten mit den zwei Flügeln, einmal die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit und Belohnung und einmal die Furcht vor seinem Zorn und seiner Bestrafung sozusagen. Deswegen sollte man sich, wenn man den Wege kennt, sich versuchen zu beeilen auf dem Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh erwähnt, was ihn sehr gefreut hat, dass er ein Bild geschickt bekommen hat, das er von seinem Sohn geschickt bekommen hat. Und auf diesem Bild ist ja ein Autobahn sozusagen abgebildet.
Fische?
Auf diesem Bild ist eine Autobahn sozusagen abgebildet und die Polizisten standen ja am Straßenrand sozusagen, um die Geschwindigkeit zu messen, mit den sogenannten Blitzern, die uns leider immer und immer wieder erwischen. Aber auf jeden Fall stand er da an der Autobahn, um die Geschwindigkeit zu bemessen. Und drunter stand ein schöner Satz, der wie folgt lautet: Alle Wege auf dieser Welt, alle Wege auf dieser Erde sind sozusagen beschränkt von Geschwindigkeitsmessungen. Hier musst du so viel nur fahren und hier, und der 30er darfst du nur 30, der 50er darfst du nur 50 fahren und der 70er nur 70 und so weiter und so fort. Alle Wege auf dieser Dunya sind ja nicht eingeschränkt durch Bemessungen, dass du langsam zu gehen hast, außer dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem es keine Geschwindigkeitskontrolle gibt, so versuch dich zu beeilen und schnell zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala öfter auch im Koran, und flüchtet sozusagen oder beeilt euch auf dem Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala, und am Ende heißt es, wessen Belohnung das Paradies sozusagen ist. Das heißt, alle Wege auf dieser Welt, sind beschränkt. Aber wenn du den Weg gefunden hast, auf dem Paradies Richtung Allah subhanahu wa ta'ala, Richtung der Belohnung und Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, so beeile dich auf diesem Weg.
نختم بالوقفة الأخيرة وهي القواعد المستفصلة من هذا الحديث، وعندنا قاعدة في المنع والإباحة، قاعدة في المنع والإباحة مثالها التحريم والتحليل، تشريع لا يكون إلا لله تعالى. التحليل والتحريم تشريع لا يكون إلا لله تعالى، فالذي يحلل يحرم هو الله رب العالمين.
Wir kommen zum letzten Teil dieses Vortrages, und zwar sind dies die daraus zu entnehmenden Regeln von diesem Hadith. Und so haben wir eine wichtige Regel, dass das Halal und das Haram ist ein Gesetz, das nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Yani niemand, der das Verbotene für erlaubt erklärt oder das Erlaubte für verboten, sondern das Halal und Haram-Angelegenheiten ist ein Gesetz, das nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann.
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله
الأنصاري
رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أرأيت إذا صليت المكتوبات
وصمت رمضان وأحللت الحلال
وحرمت الحرام
ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم
رواه مسلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.